Nachdem er dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte Jesus seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. »Geht in den Ort vor euch«, sagte er. »Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselsfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir.« Wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Eselsfohlen genau so, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragten die Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselsfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es. So brachten Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der Herr, der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf. Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Nicht mehr lange und deine Feinde werden einen Wall rings um dich aufschütten, dich einkreisen und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast.
Ja, vielen Dank. Soweit die klassische Geschichte an dem Palmsonntag. Das ist so in der Kirche der Sonntag vor Karfreitag und Ostersonntag. Und der Titel ist ja so ein bisschen deprimierend vielleicht. Und Jesus weinte. Worum geht's da heute? Es geht um zwei Sachen. Es geht einerseits um ganz klare Ziele, um eine Lebensmission, die Jesus hatte, die wir auch haben können. Und da ist das erstmal nicht so mit Tränen, sondern da ist viel Begeisterung und Klarheit und so. Und dann aber das andere Aspekt dieser Predigt heute sind verpasste Gelegenheiten. Möglichkeiten, die Jerusalem damals, die wir heute in unserem Leben irgendwie verpassen und das negative Konsequenzen haben und das manchmal wirklich zum Heulen ist. Und in diesen beiden Fragestellungen schauen wir uns heute Jesus an. Jesus hatte nämlich eine Lebensmission und die hieß Jerusalem. Und in Jerusalem möchte er uns begegnen. Und wir lernen Jesus kennen als einer, der nicht nur einen klaren Weg hat, klare Ziele, sondern jemand, der auch mit uns weint über unsere verpassten Gelegenheiten. Aber er tut noch viel mehr. Und auf dieser Reise nach Jerusalem und dann in Jerusalem und von Jerusalem ausgehend begleiten wir Jesus heute. Ich habe 5 Punkte, das ist schon mal gut, besser, mal was anderes als 3. Und ihr wisst auch, bei 5 Punkten sind die Regel alle ein bisschen kürzer. Das heißt, wenn ihr zwischendrin mal abschaltet oder so, dann könnt ihr wieder zurückkommen. Also, heute haben wir den Weg nach Jerusalem, die Ankunft in Jerusalem, die Tränen über Jerusalem, der Sieg in Jerusalem und schließlich der Himmel auf Erden in Jerusalem. Also der Weg nach Jerusalem, die Ankunft in Jerusalem, die Tränen über Jerusalem, der Sieg in Jerusalem und dann der Himmel auf Erden in Jerusalem. Fangen wir an mit diesem Weg nach Jerusalem. Davon steht schon, ich habe jetzt nicht dieses Bild genommen von dieser tollen Kapelle, ne, die Tränen Jesu Kapelle in Jerusalem, weil da natürlich diese Al-Aqsa-Moschee so drauf ist, auch sehr hübsch, aber es war natürlich zur Zeit Jesu nicht so und deswegen habe ich versucht, ein Bild zu finden, was Jerusalem etwas eher an seine Zeit darstellt. Wir fangen an nicht in Kapitel 19, worum es eigentlich geht, sondern in Lukas 9, Vers 51, also 10 Kapitel vorher, das Evangelium, der Bericht von Jesus nach Lukas. Und da steht Folgendes: Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Ich habe gegoogelt, oder so ein Bible-Server, ne, und kann man schnell eingeben, und da wird deutlich, dass das Wort Jerusalem im Lukas-Evangelium doppelt so viel vorkommt als in allen anderen Evangelien. Das heißt, in dem Lukas-Evangelium wird uns Jesus ganz besonders als ein Mann vorgestellt mit einer Mission. Und die Mission heißt Jerusalem. Was wollte er dort? Ich sage es schon mal so am Anfang und dann gucken wir uns das noch genauer an. Was er dort wollte: Er wollte in Jerusalem den endgültigen, den ultimativen, den großen Sieg für Gott erreichen. Nämlich er wollte die Feinde Gottes besiegen. Und die alte Kirche, und das hat sich so tradiert, hat praktisch immer so ein Dreiergespann genannt, was uns Schwierigkeiten macht, was so gegen Gott aufsteht. Und das wird manchmal genannt Sünde, Tod und Teufel. Für moderne Ohren ein bisschen herausfordernd. Sünde, Tod und Teufel. Also Sünde, all das, was uns von innen her, aus unserer Persönlichkeit, unserer Biografie vielleicht fertig macht. Denn der Teufel als Realität, der Gegenspieler, der das zerstören möchte, was Gott aufbauen möchte in dieser Welt, und eben letztlich der Tod, die Konsequenz von den beiden. Das wollte Jesus besiegen. Und Jerusalem war der Ort, wo er dachte, da werde ich der wahre König Israels, da werde ich eingesetzt als der wahre König dieser Welt. Das ist also das Ziel von Jesus. Und ab Kapitel 9 sieht man das, dass er auf dem Weg nach Jerusalem passiert. Da gibt es noch 10 Kapitel dazwischen und da passiert auch wahnsinnig viel an Heilung, an Lehre, an Reden, an Auseinandersetzung. Aber zwischendrin wird immer wieder gesagt, das wie so nebenbei, und dann wird gesagt, als er auf dem Weg nach Jerusalem war. Das heißt, es ist ganz klar in diesem Evangelium, die anderen Sachen werden auch erzählt, aber worum es eigentlich geht, ist das, was in Jerusalem geschieht. Und deswegen meine erste Frage heute an euch: Was ist dein Jerusalem? Was ist deine Lebensmission? Oder was ist so das Ziel deines Lebens, wo du weißt, da will ich eigentlich hin, darauf kommt es an, dem gehe ich entgegen oder dem würde ich gern entgegengehen? Wir hatten jetzt ja letzte Woche hatten wir eine Mitarbeiter- oder die Mitarbeiterkonferenz des Mühlheimer Verbandes, die sogenannte ECHT in Bremen, und das geschah in der Paulusgemeinde. Die Paulusgemeinde ist so die größte Gemeinde im Verband, die sehr lange auch schon sehr stabil, sehr solide, gute Arbeit macht. Und am Sonntag hat jemand gepredigt, der ursprünglich aus dieser Gemeinde war, jetzt aber Pastor im Westen ist, aber dann da gepredigt hat. Und er sagte, er war sehr dankbar für das, was er in der Gemeinde in Bremen lernen durfte. Und er sagte, da waren zwei Dinge, die absolut klar sind in der Gemeinde. Und das ist der Grund, weshalb die sich auch so gut entwickelt, sagte er. Und er sagte, es sind diese beiden Dinge. Christus ist alles und das Beste kommt noch. Christus ist alles und das Beste kommt noch. Und er sagte, wenn das für uns klar ist, Christus jetzt alles ist, und wenn wir wissen, dass das Beste noch kommt, dann sind wir gut aufgestellt. Zweitens, schauen wir uns die Ankunft in Jerusalem an. Als sie die Stelle erreichten, Kapitel 19, Verse 37 bis 40, als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf: Meister, ruf deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen: Würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Endlich da, endlich in Jerusalem. Und ein königlicher Empfang, zumindest für damalige Verhältnisse. Ich denke, wenn wir das heute auf YouTube sehen würden, das wäre so ein bisschen spärlich. Hier werden auch nicht die Palmenzweige erwähnt, die werden aber in den anderen Evangelien genannt. Also die Palmenzweige wären heute sozusagen der rote Teppich. Und wir müssen uns Jesus hier eher so vorstellen, schöner Sommertag, fette Limousine, offene Limousine, vielleicht so ein bisschen wie das Papamobil oder so. Und dann fährt er, jubelnde Menschenmenge, und er fährt so offen, winkend durchs Brandenburger Tor. Ne? Das wäre jetzt so die deutsche, das wäre die Berliner Version dieses Ereignisses. Viele total begeistert, aber auch einige Skeptiker, die sagen immer zu Jesus, hier, deine Leute sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, die rufen dich hier schon als König, aber du bist überhaupt nicht unser König, sag mal, spinnen die, ruf die mal so ein bisschen zur Vernunft, aber Jesus sagt, nee, was die da machen, ist total angemessen. Ich bin hier König und der König ist jetzt hier wirklich gekommen und die ganze Schöpfung sollte hier eigentlich jubeln. Zur Not auch die Steine. Okay, man würde wirklich warten, dass es genau so, wie die Geschichte laufen sollte. Und man würde erwarten, dass Jesus einfach mit einsteigt und glücklich ist und sich feiern lässt und einfach mit Party macht. Dass er jetzt einzieht, die Krone an sich nimmt und in Herrlichkeit hier intronisiert wird. Aber dann, was lesen wir in Vers 41, und als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie. Machst du nächste Folie? Ist gar keiner. Ach, der Beamer-Mensch hat auch. Gut, kein Problem. Ist jetzt auch nicht so schwer. Ne? Sollte eigentlich traurig sein jetzt wird es lachen. Na, so kann man es nicht immer denken. Also, als er der Stadt näher kam und sich vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und ich könnte mir vorstellen, dass seine Jünger, seine Freunde, die mit ihm unterwegs waren, dachten, mit Jesus zu leben, ist echt irgendwie kompliziert. Das kann doch jetzt nicht an sein. Jetzt sind wir endlich angekommen. Diese 10 Kapitel, die waren echt anstrengend. Dieser Weg nach Jerusalem, der war echt, echt anstrengend. Ständig Leute um einen rum, alle Kranken, die wollten immer was von uns, Heilung und was weiß ich und ein gutes Wort, bis spät in die Nacht. Nie alleine. Da gab es natürlich Anfeindungen. Manchmal war es richtig gefährlich. Es ging um Leben und Tod. Wir mussten fliehen. Dann gab es ständig diese schwierigen Diskussionen mit irgendwelchen Gelehrten. Und endlich sind wir am Ziel. Alles gut. Wir sind hier sicher und wir kommen an. Und die Leute sind glücklich. Und was macht Jesus? Der weint. Ich kann mir vorstellen, ich sage, warum, Jesus, weinst du jetzt? Als du damals geweint hast, als Lazarus gestorben ist, hör zu, das können wir total verstehen, das war dein Freund, da haben wir auch alle geheult. Völlig verständlich. Und dann gab es so viele Situationen, wo uns allen zum Heulen zumute war und du warst ganz relaxed und cool und souverän und entspannt und hast uns Zuversicht gegeben. Und jetzt hier, wo wir endlich angekommen sind, dann weinst du. Warum? Warum weint er? Wir müssen nicht lange auf die Antwort warten. Jesus sagt selber, warum er weint. Über Jerusalem sagt er, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Das war die Situation. Jesus wusste, hier ist zwar gerade Party und da ist Jubel, aber er wusste, in 5 Tagen wird ein Großteil dieser Menge schreien, nicht, hallo König, schön, dass du da bist, sondern kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus ist derjenige, der Frieden bringt, doch sie erkennen ihn nicht. Und weil sie ihren König, der Frieden gebracht hätte, ablehnen, was kriegen sie stattdessen? Krieg. Was Jesus da sieht, ist wahrscheinlich das, was knapp 40 Jahre später geschieht, 70 nach Christus, als Jerusalem völlig platt gemacht wird vom römischen Feldherrn Titus. Und zwar richtig platt, grausamst, alles vernichtet. Und so ärgerlich über die dickköpfigen Juden bis die alles wirklich platt gemacht haben. Und Jesus weint, warum? Weil Jerusalem die Gelegenheit in ihrem Leben verpasst hat. Gott wollte Israel begegnen und Frieden geben, aber sie haben diese Gelegenheit verpasst mit schrecklichen Konsequenzen. Und jetzt meine Frage ganz persönlich an dich: Welche Gelegenheiten hast du schon verpasst in deinem Leben? Kannst du dich an Momente erinnern, wo Gott quasi vor dir stand, wo er dich quasi angesprochen hat, wo du wusstest, jetzt muss ich irgendwie reagieren, und du wusstest eigentlich auch, was richtig war, du wusstest, was Gott wollte. Du wusstest, jetzt muss ich antworten, und du hast die Gelegenheit verpasst. Du hast nichts getan, nichts gesagt, nichts geändert, weitergemacht. Ich gebe dir etwas Zeit, das zu überlegen. Was könnte so eine verpasste Gelegenheit in deinem Leben sein? Und dann erzähle ich dir zwei aus meinem eigenen Leben. Ihr habt den Vorteil, ihr könnt eure für euch behalten. Ich erzähle euch meine. Verpasste Gelegenheiten. Eine aus meiner Jugendzeit. Es war so eine Zeit, da habe ich mich schon so für Philosophie, für Religion und so erinnert. Und ich wollte, keine Ahnung warum, ich wollte gerne weise werden. Komischer Wunsch für einen Jugendlichen. Aber irgendwie, ich war nicht so, das Materielle hat mich irgendwie nicht so interessiert. Auch das Ekstatische nicht. Sondern eher, ich wollte weise werden. Und meine Mutter dachte, wow, toll, sie war Christin, kam an mit ihrer Bibel. Und sagte, hey, du willst weise werden, das ist super. In Jesus findest du alle Schätze der Weisheit. Und da gab es so einen Typ Salomo, und der hat echt viel geschrieben, lest dir das mal durch. Und ich sagte, Bibel, alt, meine Mutter, nette Frau, aber. Und was habe ich gemacht stattdessen? Ich habe mich sehr viel mit fernöstlicher Religion beschäftigt und allen möglichen westlichen Anpassungen von denen. Dann viel gelesen. Und das bedeutete der Beginn eines jahrelangen schmerzhaften Umweges in meinem Leben. Mit der Konsequenz, dass ich viele Tränen geweint habe und auch andere Menschen, die ich verletzt habe, viele Tränen geweint haben. Ein ganz praktischer Umweg, eine verpasste Gelegenheit in meinem Leben. Dann vor kurzem eine andere verpasste Gelegenheit, jetzt am Wochenende in Bremen. Wir haben da ja gelebt, 5 Jahre als Familie, und als wir weggezogen sind, die Familienverhältnisse sind ein bisschen kompliziert, ne? Bis man noch in so einer Patchwork-Familie erzählt, wie die jetzt wirklich zueinander stehen. Deswegen nenne ich sie einfach mal meine Ex-Schwägerin. Das kommt dem am nächsten. Jedenfalls meine Ex-Schwägerin mit ihren Kindern ist so praktisch unsere Nachmieterin und ist dann in unser Haus eingezogen, so ein Reihenhaus, ich wollte sie besuchen, ich hatte Donnerstagabend Zeit, wollte sie besuchen, und auf dem Weg dahin komme ich in meinem Haus von unserem ehemaligen Nachbarn, dem auch vorbei, ein guter Kumpel von mir, wir haben uns wirklich gut verstanden, tolle Nachbarschaft, und ich wusste aber, dass der seit einigen Jahren krank ist, und wenn ich Zeit habe, gucke ich vorbei, aber heute habe ich gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit. Und ich wollte dann nicht so kurz reingucken. Dann habe ich ihn aber durchs Fenster gesehen. Bei denen ist es so, da hat man 2 Fenster. Man kann ihn einmal sehen, dann kann man rumgehen, kann man nochmal sehen. Und dann gucke ich meistens nochmal und klopfe dann. Und dann habe ich ihn gesehen durchs erste Fenster. Und der sah wirklich fertig aus. Der hat irgendwie so eine ganz komische Krankheit, wo er so langsam degeneriert. Und ich habe dann gesagt, oh, damit will ich mich jetzt nicht konfrontieren. Ich sage heute nicht Hallo. Und ich habe nicht mal ein zweites Fenster geguckt, sondern weggeguckt. Bin dann zu meiner Familie gegangen und habe dann auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann ging es weiter in dem Wochenende. Jesus hat mal über Jerusalem gesagt, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, doch ihr habt nicht gewollt. An diesem Donnerstagabend habe ich nicht gewollt. Und es ist so, dass wir wie hier in diesem Text auch, die Konsequenzen in unserem Leben tragen müssen. Dass man nicht alles ungeschehen machen kann. Und du wirst wahrscheinlich auch in deinem Leben wissen, wovon ich rede. Jetzt geht's weiter mit Jerusalem. War seine Mission nun gescheitert? Da kommt er an und weint, weiß, dass er bald gekreuzigt werden will. Würde er scheitern in Jerusalem und am Kreuz? War Jerusalem eben nicht der Ort, wo er der größte König ist, sondern Jerusalem, in dem ein anderer großer König, nämlich der römische Kaiser, zeigen würde, dass er die eigentliche Macht hat. Aber die Geschichte geht weiter. Ich springe jetzt schon eine Woche voraus. Es ist nicht das letzte Wort gewesen. Jesus hat seine Mission erfüllt. Er wird sie erfüllen. Er wird die Feinde Gottes besiegen. Er wird herrschen und er hat eine Krone bekommen. Die Krone war allerdings eine Dornenkrone. Nichtsdestotrotz, es war die Siegeskrone. Es war die Krone. Es war seine Königskrone. Und denn die Ereignisse werden nächste Woche noch genauer erklärt. Ich springe mal voraus, nehme einen Punkt. Er hängt dann am Kreuz, 5 Tage später, und er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er besiegt Sünde, Tod und Teufel, indem er selber die Konsequenzen unserer Sünden auf sich nimmt und unseren Tod stirbt. Er kommt als König, Retter und Friedensbringer in unser Leben. Wir haben diese Momente, aber wir lehnen ihn ab. Wir wollen ihn nicht. Wie reagiert Jesus? Enttäuscht, verärgert, verhärtet. Seht doch zu, wie ihr selber klarkommt. Jerusalem ist mir doch egal. Die Frauen, die Kinder, die da abgeschlachtet werden, ist mir doch egal. Wie reagiert Jesus? Er nimmt sich unsere katastrophalen Fehlerscheidungen zu Herzen. Was meine ich damit? Er nimmt sich auch unsere negativen Konsequenzen, die wir tragen müssen, zu Herzen. Erst weint er, weil er unser Leiden sieht. Er weint über unser Leiden, was wir uns selber einbrocken. Und du hast das Angebot zu erleben, dass Jesus auch mit dir weint. Das ist etwas sehr Tröstliches, wenn man weiß, dass Jesus mit einem weint in dem Leid, was man durchmacht. Aber er weint nicht nur in unserem Leiden, sondern er nimmt sogar unsere Leiden aus. Das heißt, er leidet für uns, er leidet an unserer Stelle, und zwar für die, die ihn abgelehnt haben. Und dann vergibt er uns, wenn wir ihn um Vergebung bitten. So ist unser Gott. Das ist genau der Gott, den wir an Ostern bedenken, ehren, feiern wollen. Deswegen herzliche Einladung, alles mitzunehmen, was ihr da mitnehmen könnt. Und Jesus macht noch mehr. Diese Vergebung hat dann Auswirkungen. Denn diese endlose Kette von verpassten Gelegenheiten, von Versagen und faulen Kompromissen in unserem Leben, die kann er verwandeln. Nur einige Beispiele. Die Bibel ist voll davon. Dieser Versager Petrus, der diese Gelegenheit hatte, endlich das zu tun, was seine Lebensmission war, nämlich für Jesus einzustehen, zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Und im entscheidenden Moment verleugnet er Jesus. Und was macht Jesus mit ihm? Er macht ihn zu einer zentralen Säule seiner Gemeinde. Abraham wird durch die ganze Bibel als das Vorbild im Glauben beschrieben. Sein Start war, wir würden heute sagen, er war ein gottloser, esoterischer Astrologe. Wurde zum Mann des Glaubens. Paulus, aus einem Mörder und Hassprediger, wird der zentrale Pionier, Missionar der ersten Christen. Und ich könnte die Liste weitergehen. Das Entscheidende ist, dass jetzt Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Es gibt einen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Wir können in Situationen sein, wo rein, wenn wir die äußeren Umstände bemerken, wir müssten eigentlich Panikattacken kriegen. Aber Frieden ist da möglich. Die Unfruchtbaren bringen Frucht, die Verstoßenen werden Geliebte genannt und die Unfähigen werden zu Helden. Ich komme zurück zu meiner Geschichte in Bremen. Die verpasste Gelegenheit war am Donnerstag. Am Samstagabend hatten wir einen Lobpreis, Gottesdienst, Zeit mit viel, viel Gebet und so. Und ich habe dann so angefangen und plötzlich erinnere ich mich an diese Situation am Donnerstagabend. Und der Heilige Geist zeigt mir so meine ganze Hartherzigkeit. Und diese verpasste Gelegenheit, meinem alten Freund, dem guten Nachbar, einfach kurz Hallo zu sagen, ich freue mich an dir, schön, dass du da bist. Und nimm irgendwie Anteil an seiner Situation. Lass mich auf ihn ein. Und ich habe gemerkt, diese Gelegenheit habe ich total verpasst. Habe gemerkt, da meine Leidensscheu, dass ich eben mich nicht konfrontieren lassen möchte mit Situationen, die mich überfordern, wo ich emotional nicht genau weiß, was ich tun soll. Mein hartes Herz gesehen und habe angefangen zu weinen. So, wenn da so viele sind und so weiter, ne, und eh alle so ein bisschen emotional aufgeladen sind, dann kann man auch mal weinen. Und dann in dieser Zeit kommt ein anderer Mann aus dem MV auf mich zu, auch unter Tränen. Ich denke, oje, was ist hier heute los? Und er kam zu mir und er dankte mir überschwänglich. Er sagte, dass ich der einzige Grund habe, weshalb ich noch im MV war, dass ich ihn so aufgenommen hätte, dass er so, so dankbar für mich ist und hat mir Dinge erzählt, die ich euch hier gar nicht sagen kann, weil sonst denke ich, ich bin übergeschnappt. Das war so positiv und so wertschätzend. Und die beiden Sachen sind so aufeinander gekommen. Und ich stand da und habe gefragt, na, wer hat denn nun recht mit der Einschätzung über mich? Ich selber, was ich von meinem eigenen Herz wusste? Oder seine Einschätzung über mich? Und mir wurde deutlich, es ist vollkommen egal. Das Entscheidende war, dass ich Teil dieser Heilsgeschichte Jesu bin. Und dass ich genau in diese Reihe dieser Helden passe, die von sich heraus absolute unfähige Versager sind. Arrogant, verhärtet, wie auch immer. Und Jesus es anscheinend irgendwie schafft, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, selbst hartherzige, arrogante, leidenscheue Menschen gebrauchen zu können, um andere wirklich zu segnen. Und der Mann schien wirklich gesegnet zu sein. Und so war ich da, ein Held Gottes mit gebrochenem, mit einem weichen Herzen. Und stellt euch vor, wir wären alle solche Helden Gottes, die wir unsere Fehler, unsere Macken, unsere Versäumnisse im Leben gut kennen. Aber wir lassen uns von der Vergangenheit eben nicht entmutigen, sondern wir ergreifen unser neues Leben. Wir bitten um Vergebung, wir nehmen Vergebung in Anspruch, wir kultivieren ein weiches und verletzbares Herz und richten unser Leben denn aus nach unserem neuen Jerusalem, in dem Christus alles ist und wir wissen, dass das Beste noch kommt. Wie wäre das, wenn wir alle so unterwegs wären? Und ich habe heute zwei Gruppen im Blick, die vielleicht eine Entscheidung treffen, in zwei verschiedene Gruppen. Und die erste Gruppe ist die, der ich sagen möchte, klage nicht weiter über deine verpassten Gelegenheiten in der Vergangenheit, sondern ergreife heute die Gelegenheit, Gott zu begegnen. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Es tut mir echt leid, dass ich mich in der Vergangenheit gegen dich entschieden habe. Vergib mir die vielen verpassten Gelegenheiten in meinem Leben. Heute will ich die Vergebung annehmen, die du mir anbietest. Heute will ich sagen, du bist der König meines Lebens. Du sollst anfangen, in meinem Leben zu regieren. Du hast gleich noch Gelegenheit dazu. Ich werde da noch für beten. Aber ich habe noch eine andere Gruppe im Auge heute Morgen. Denn die Geschichte geht noch weiter. Ich gehe mal zurück zu Lukas 9, 51. Für diejenigen von euch, die angesprochen haben, die jetzt schon sagen, ich habe jetzt echt genug, bleibt bei euren Gedanken. Das ist jetzt für die, die sagen, das spricht mich noch nicht so an. Wir gehen zurück zu Lukas 9, 51 und schauen uns das nochmal an, weil das Ziel von Jesus war nicht nur Jerusalem, sondern eigentlich die Rückkehr im Himmel. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, da macht er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und das Interessante ist, genauso endet das Lukas-Evangelium. Nur das Lukas-Evangelium endet mit der Himmelfahrt Jesu. Und da steht am Ende, noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach wohin? Voller Freude zurück nach Jerusalem. Ich habe das fasziniert bei der Vorbereitung, dass das so ist, dass Jesus geht zurück in den Himmel, 40 Tage nach Ostern. Seine Jünger sind jetzt in Jerusalem. Und was machen seine Jünger? Die Jünger machen Jesu Mission zu ihrer eigenen Mission. Jerusalem. Und die warten voller Freude in Jerusalem, worauf? 10 Tage später, Pfingsten, dass Gott wiederkommt. Nicht in Form von Jesus Christus, Inkarnation, sondern in Form des Heiligen Geistes. Und sie wirken im Sinne Gottes, im Sinne Jesu, in Jerusalem darüber hinaus, wie lange, bis Christus das zweite Mal wiederkommt und sein Reich endgültig hier auf dieser Erde aufrichtet. Bis jetzt die zweite. Vielleicht bist du Christ und freust dich, dass du Kind Gottes bist, aber du hast dieses göttliche Lebensziel aus den Augen verloren. Du hast angefangen, dein eigenes Reich zu bauen. Du hast nicht gesagt, Jesus ist dein Reich und ich komme hier und ich diene dir in deinem Reich, sondern gesagt, hey Jesus, ich habe hier mein tolles Reich, komm doch in mein Reich und mach mein Reich schön und erfolgreich. Mach doch bitte, dass es mir gut geht. Und ich fordere euch heute auf, mich selber auch, ergreife wieder das biblische Ziel für dein Leben, die biblische Hoffnung. Und es ist was? Das Beste kommt noch. Was ist denn das Beste, was noch kommt? Jesus kommt wieder und errichtet endlich vollständig sein herrliches Friedensreich hier auf der Erde. Und dass Christus uns alles ist, bedeutet auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch noch dazu gegeben werden. Und wir fangen wieder von ganzem Herzen an, das zu tun, was diesem zukünftigen Reich entspricht. Und das ist die einzig sinnvolle Investition in die Zukunft. Das ist die einzige Investition, die reich belohnt wird. Alles andere wird verbrennen und verpuffen. Und stellt euch vor, wir wären eine Gemeinschaft. Wir sind ungefähr 500 Erwachsene, die sich mittlerweile so denken, Lukas-Gemeinde ist irgendwie meine Gemeinde. Und Kinder noch dazu. Und wir würden in allen Lebensbereichen sagen, jeder und jede von uns, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und vertrauen darauf, dass Gott uns mit allem, was wir sonst noch brauchen, versorgen wird. Es wäre ein Stück Himmel auf Erden, nicht in Jerusalem, sondern in Berlin. Es würde diese Stadt verändern, es würde bemerkt werden. Und ich denke da nicht so sehr an Pastoren und Hauptamtliche, sondern ich denke an jemanden wie Hartmut Heid, der in seinem Job als Sozialarbeiter etwas tut, wo man sagt, ja, das ist gut, das ist richtig, das entspricht den Prinzipien des Reiches. Und es verändert die Arbeit ganz konkret in seinem Bereich. Und manche, nicht alle, manche werden es sehen. Wie gesagt, ich denke da nicht so sehr an mich als Pastor, sondern an mich als den Nachbarn, als den Freund von diesem kranken Mann, der 5 Minuten sich einfach drauf einlässt und nicht erst einen offiziellen Termin macht, da kann er 45 Minuten zur Seelsorge kommen oder 1,5 Stunden, dann geht es. Nein, ich denke an mich als Nachbar, als Freund, als Vater, als Ehemann und nicht als Pastor. Wir kommen zum Schluss. Ich bitte euch aufzustehen. Die Band kann schon nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt für und mit diesen beiden Gruppen, die ich angesprochen habe, beten. Und wenn es dich betrifft, dann kannst du leise für dich einfach mitbeten. Okay, die Leute stehen alle, das heißt, du musst nicht noch extra aufstehen, du kannst aber mitbeten. Ich werde langsam vorbeten, ihr könnt dann wenn ihr wollt, still, langsam nachbeten. Erstmal die erste Gruppe. Und ich sage dir nochmal, klage nicht über deine verpassten Gelegenheiten in der Vergangenheit, sondern ergreife heute die Gelegenheit, Gott zu begegnen. Und so könntest du beten. Herr, hier bin ich. Es tut mir leid, dass ich mich in der Vergangenheit gegen dich entschieden habe. Vergib mir die vielen verpassten Gelegenheiten in meinem Leben. Heute will ich die Vergebung annehmen, die du mir anbietest. Jetzt will ich dir sagen, du bist der König meines Lebens. Du sollst anfangen, in meinem Leben zu regieren. Amen. Und die zweite Gruppe, ihr könnt Folgendes beten. Herr, vergib mir, dass ich mich habe ablenken lassen von meiner Berufung. Vergib mir, dass ich hauptsächlich in mein eigenes Reich investiert habe und nicht in deins. Ich will wieder zuerst nach deinem Reich trachten und deiner Gerechtigkeit und darauf vertrauen, dass du mit allem, was ich brauche, dass du mich versorgen wirst. Amen. Wir singen jetzt noch gemeinsam dieses Lied.